Perfektion kann ja auch eine Aufgabenstellung sein, ne? Oder es kann auch ein Ziel sein, also für uns. Also diese Virtuosität oder die Perfektion anzustreben, ist ja ein gutes Ziel eigentlich, ne?
Also als Ziel. In Kombination, oder?
Wir können ja nur scheitern daran. Wir können nur scheitern. Wobei, wenn ich mir manchmal die so Marmorskulpturen aus Griechenland oder was weiß ich angucke, du guckst dir die an und denkst, es ist perfekt. Aber es gibt natürlich auch das Glück des Anfängers, ja. Also wenn man einfach in einer Kunst oder einen Bereich irgendwie einsteigt, dann auf einmal kommt was Virtuoses bei raus. Dann denkst du, also hat mal einer eben eine Kamera in der Hand und so und macht ein super Foto. Und denkst du, oh, das hätte ich jetzt aber nicht hingekriegt. Ja. Weil man manchmal auch verkrampft, ne, in dieser ganzen Professionalität, um die technischen ganzen Bedingungen zu erfüllen. Und
absolut.
Dann ist es ja wieder die Herausforderung, auch wieder locker zu werden.
Willkommen zum Jazz Live Podcast.
Ich bin Anja Mohr, Pianistin.
Und ich bin Lorenz Hagesner, Saxophonist.
Wir unterstützen erwachsene Musikbegeisterte dabei, erfolgreich mit Struktur und viel Spaß Jazz zu lernen.
Und in diesem Podcast lassen wir dich teilhaben an wertvollen Erkenntnissen und Erlebnissen.
Denn ein Leben ohne Jazz ist möglich.
Aber sinnlos. Und wir haben die Fotografin Julia Knop heute zu Gast. Erstaunlich, eine Jazz-Fotografin sozusagen im Jazz-Live-Podcast. Hallo.
Hallo. Schön, dass ich hier sein kann.
Ja, schön, dass du da bist. Super schön. Julia, wir haben gleich eine Frage an dich. Wenn du das Wort Jazz hörst, was fällt dir als erstes ein? Welche drei Worte fallen dir als erstes ein? Ganz spontan.
Lorenz. Improvisation, Club und Saxophon.
Ja, das sind vier. Nicht schlecht.
Lorenz war, glaube ich, nur Spaß.
Nein. Also du bist schon eine große Verbindung für mich zum Jazz. Wobei ich natürlich auch, mein Vater hat auch Jazz gehört. Also das heißt, ich bin ein bisschen mit der Musik aufgewachsen.
Cool.
Und war auch in Jazzclubs auf meinen Reisen. Ja, in New York sogar mal und so weiter. Also ich habe schon auch eine kleine Beziehung zu Jazz. Aber dann die nähere Beziehung entstand dann auch. Ich habe ja Lorenz dann irgendwann über einen Job kennengelernt.
Ja, genau. Du hast mich für die Brand 1 hat eine Geschichte über mich gemacht und da hast du mich fotografiert und ich dachte so, Wahnsinn, voll professionell, voll krass. Und du hast auch urcoole Fotos gemacht, das weiß ich noch. Die besten Fotos, die ich je gesehen habe, die jemand im Birdland gemacht hat.
Aha.
Weil wir sind dann zum Jams. Also erstmal waren wir in diesem Bunker von mir, wo quasi kein Licht war. Das war saudunkel. Also in so einem ehemaligen Luftschutzbunker früher unterrichtet in der Löhmstraße.
Stimmt.
Und da war es super dunkel und kalt. Und dann sind wir noch zur Jam-Session ins Birdland gegangen, weil du irgendwie so live was sehen wolltest. Und die Fotos habe ich noch teilweise.
Ja, ja.
Und das ist so geil, wie du es geschafft hast, das zu fotografieren. Du hast Stimmung aufgenommen. Du hast mich auf eine Art erwischt, wie es kein anderer geschafft hat. Und man sieht trotzdem niemand anderen. Also Datenschutzgrundverordnung mäßig ist es auch super okay. Keiner muss gefragt werden. Das ist niemand, obwohl da ganz viele Leute waren, Publikum, andere Musiker, sieht man nur mich auf der Bühne. Man denkt so, hä? Wie hast du das hingekriegt? Das ist echt krass.
Ich glaube, das war gar nicht mehr für den Job, ne? Für den Job habe ich nur ein Porträt gemacht. Ja. In der Löwenstraße, meine ich noch damals.
Ja, in dem Café.
Genau. Mhm. Und die Fotos mochtest du, glaube ich, auch ziemlich, ne?
Ich fand sie waren schon sehr bisschen, mir war das ein bisschen zu businessmäßig, aber ich fand diese anderen Fotos sehr geil, die im Bunker.
Ja.
Und die im Club, die sind echt cool.
Und vor allem damals war das ja auch noch alles analog, das heißt, ich habe das auf Mittelformat gemacht, irgendwie 6-7. Und entsprechend waren die Empfindlichkeiten gar nicht so hoch. Ne?
Mhm.
Und das war nochmal eine besondere Schwierigkeit. Aber du hast mir letztens nochmal geschickt, da habe ich gedacht, ja doch, ist schon cool analog.
Ne? Finde ich auch, ja, total. Ja.
Aber ich bin natürlich als Fotografin echt froh, dass es das Digitale einfach gibt. Und weil es natürlich viel mehr Möglichkeiten gibt, gerade in diesen ganzen Dunkelbereichen und so weiter. Mhm. Und natürlich, man kann das ja auch am Rechner dann so nachbauen.
Mhm.
Obwohl das Spannende natürlich auch immer ist, man weiß ja nicht, was drauf
genau,
ist.
Genau, ja, diese leichte Magie, ne? Dieser kleine Funke, der immer noch so ein bisschen diese Unberechenbarkeit.
Genau, die Ungewissheit.
Ja, genau. Findest du, das hat was mit deiner Kreativität gemacht oder mit der Art, wie du an Bilder rangehst?
Der Umstieg jetzt von digital analog oder generell analog? Also damit bin ich natürlich überhaupt in die Fotografie gestartet, ne? Also analog. Also das war immer diese Spannung. Ne? Also man fotografiert, man gibt es ab, man weiß erst nach einer Zeit, okay, was ist jetzt drauf? Und das hatte schon was, dieses Warten auch, das hatte schon eine Magie auf jeden Fall. Aber natürlich, manchmal sind Sachen auch nicht gelungen oder man hatte eine Begrenzung. Ne? Man hatte natürlich auch eine finanzielle Begrenzung. Und das Material kann man sehr teuer, das dann zu entwickeln und so weiter. Und das war schon auch gut, ne? Weil es reicht dann unter Umständen auch, ne?
Ja, klar.
Also mehr ist nicht unbedingt mehr Qualität.
Ja.
Die Begrenzung ist überhaupt ja eine Möglichkeit. Also ist auch ein Gegenüber, ne? Also weil du ja durch eine Grenze musst du dich ja auch in gewisser Weise reiben mit der Grenze.
Genau,
und dich damit auseinandersetzen.
Ja, total, ja.
Ich fand aber auch cool, als ich gesehen habe, ich war mit den Kindern auch mal da, da hat sie zu mich eingeladen, in den Deichtorhallen oder wo war das? Nein, in den Messehallen, deine erste Ausstellung, die ich gesehen habe.
Also das war ja ein Projekt, ein ganz groß angelegtes Projekt, Global Avenue. Weil mir aufgefallen ist einfach, ich habe auch sehr viel Reisefotografie gemacht, dass die Städte und die Orte sich immer mehr annähern. Ne? Das ist heute für uns selbstverständlich, aber damals war das so, ja okay, jetzt fahre ich irgendwie um die halbe Welt und höre dasselbe iPhone klingeln oder den Starbucks-Becher. Und das war wiederum davor nicht so. Ne? Also das heißt, man hatte ein gewisses Erlebnis von Exotik oder Fremdheit. Und es löste sich, es fing an, sich aufzulösen. Und das, da habe ich gedacht, wie kannst du das darstellen? Also, das war dann, also der Name ist ja Programm Global Avenue. Ich bin dann in verschiedene Städte und auch Kontinente einfach gegangen und habe dann mir eine Straße ausgesucht, die groß ist. Und habe dann dort Menschen fotografiert und einfach auf der Straße, also einfach mit Teleobjektiv, ja, also rangezoomt und dann eben verschiedene Szenen, die das so ein bisschen ausdrücken, auch dargestellt. Cool. Da habe ich natürlich einiges auch erlebt, aber meine These war bestätigt, ne? Also ich war von Shanghai, Nanjinglu, eine große Einkaufsstraße, bis Sao Paulo, die Avenida Paulista, die Friedrichstraße in Berlin und die Istiklal Kadesi in Istanbul, was ja auch ganz unterschiedliche Kulturräume sind. Aber trotz allem ist diese Angleichung da. Und
ich weiß noch, wie wir 2004 in New York in der Fifth Avenue im H&M waren und überrascht waren, dass das Gleiche hängt wie in...
Ja, ja, genau. Wir haben auch gedacht, sind wir eigentlich bescheuert.
In Hamburg, man denkt so, okay.
Nichts Besseres zu tun haben als in
H&M. Also in H&M, da hat man das Gefühl, man ist nirgendwo. Man ist im H&M, also die Welt H&M.
Ganz genau.
Oder was auch immer, weil C&A...
Ist der globale Raum und
was mir gerade vom Gedanke kommt, ist diese Globalisierung, die ja entsteht auf dieser kulturellen Ebene sozusagen, die ist ja auch, obwohl ja alles viel verfügbarer wird und überall kann ich alles immer kriegen, was ich kenne, irgendwie, ich fühle mich überall sofort zu Hause, kulturell quasi fast, ne? Und trotzdem ist das ja eine wahnsinnige Begrenzung. Also das ist genau umgekehrt, ne? Wie in der Fotografie, also oder überhaupt ist ja nicht nur in der Fotografie, ist ja auch in der Musik so, aber da entsteht ja auch plötzlich durch diese technische Neuerung und weiter Ausbreitung oder wie auch immer, entsteht plötzlich wieder eine Begrenzung, aber auf eine ganz andere Art, ne?
Das stimmt. Eine Limitierung, ja, ne? Genau. Sozusagen der Welten eigentlich, genau. Ne? Die ja sonst so unbegrenzt eigentlich ist, ne? Und auch die Menschen gleicher macht, mit Sicherheit. Ne?
Aber es gibt eben auch das Persönliche im Gleichen. Also, weil ich habe, wie gesagt, mich erinnert, dass ich in diesen Fotos Menschen gesehen habe. Und zwar dadurch, dass es vergleichbar wird, sage ich jetzt mal, siehst du auch die Unterschiede. Das ist ja der Grund, warum ich so gerne Jazz-Standards spiele, weil das gleiche Stück von verschiedenen Leuten, dann merkst du, wie jemand ist. Oder wir haben vorher darüber geredet, wie man mit anderen im Vorgespräch, wie man durch die Ohren eines anderen hört oder durch die Augen eines anderen sieht. Jetzt hier, also wir haben ja hier auch ein neues Set aufgebaut. Für alle, die das jetzt hier bei YouTube sehen, weil natürlich Julia sofort einen ganz anderen Blick hat. Auf einmal haben wir gesagt, okay, dann muss es alles schöner sein. Jetzt haben wir sogar die Küche aufgeräumt. Und dieses Individuelle wird im Gleichen trotzdem aber wieder auch spürbar. Also wenn alle eine Uniform anhaben, ich war in Österreich auch mal beim Bundesheer und so, da siehst du, ich habe erst gedacht, alle sind gleich, aber genau nicht. Weil jeder die Uniform anders anhat, verstehst du? Und das hat ja was Uniformes, wenn wir jetzt alle eben, wie gesagt, Starbucks, H&M, was auch immer haben. Das ist die Global Avenue, das ist irgendwie uniform. Aber es legt dann doch jeder auf seine Art und Weise aus. Also irgendwo das Individuelle kannst du sowieso nicht wegmachen. Das ist ja auch bei Schuluniformen so, das erzählen ja auch die Leute dann, dass man sieht, wie dann die Schuluniform getragen wird, ob die eben dann gebügelt ist oder nicht und sowas.
Naja, das spiegelt ja auch unseren Bedürfnis der Menschen wieder nach, also Zugehörigkeit. Und ich gehöre dazu, ich bin gleich, das zeige ich durch meine Äußerlichkeit und so weiter. Aber andererseits, klar, also individuell und einzigartig sind wir alle. Mhm. Und wir werden nie wieder so, wird jemand so zusammengesetzt sein, wie wir es jetzt sind in diesem Moment. Ne? Und das ist ja auch irgendwie unfassbar. Und ich glaube, das spiegelt eher so ein Bedürfnis nach Zugehörigkeit und wieder. Aber ich finde, man sollte eigentlich auch wieder mutig sein und individueller auch wieder sein und das Einzigartige finden.
Ja, und mit den Mitteln, die man hat, sich ausdrücken. Ne? Also es ist, ne, ob ich jetzt den Starbucks-Becher so oder so irgendwie hantiere oder ne, was weiß ich, so oder so zusammenstelle oder die Uniform so oder so interpretiere, das ist ja dann wieder eine Form von persönlichem Ausdruck irgendwie, ne?
Das gibt es auch sicherlich, ne? Aber ich finde, das Thema hat auch mal eine andere Dimension bekommen, jetzt durch KI auch, ne? Die ja sich speist aus diesem ganzen schon bereits Entstandenen. Und da müssen wir ja auch sagen, also was sind wir jetzt noch als Menschen, ne? Wenn die KI das alles schneller und sozusagen auf einen viel größeren Fundus jetzt zurückgreifen kann, um das zusammenzusetzen, muss ich mich da jetzt eingrenzen oder wer bin ich dann als Mensch? Ne? Und das ist eben das.
Das ist eine spannende Frage. Total. Finde ich aber total gut, dass die KI diese Frage stellt sozusagen.
Die stellt uns diese Frage, weil wir natürlich auch sonst einfach auch uns gemütlich in irgendwelchen Stereotypen aufhalten konnten und denken, ja, das ist halt alles individuell, aber letztendlich war es auch nur relativ wiederholbar. Das war eine Wiederholung von etwas, was sowieso schon da war. Ne? Ich glaube, ja, das ist ganz gut.
Ja, ich finde auch, also man wird dazu aufgefordert. Also ich kann die KI-Antworten auch schon nicht mehr hören beziehungsweise lesen und oder KI-Bilder, wenn irgendwann ein Plakat gemacht ist mit KI. Ich habe es auch einmal gemacht und das ist mir schnell abgewöhnt. Also das mache ich nicht nochmal, weil das ist schrecklich in Wirklichkeit. Also das will kein Mensch.
Es ist einmal schön, wenn man dann plötzlich das Gefühl von Individualität bekommt. Aha, das ist was Neues. Aber sobald es halt sich so von der Form her so wiederholt, wird es halt sehr schnell sehr, ja, so statisch irgendwie oder so irgendwie dann doch vorhersehbar, ne? Oder vorhersehbar oder.
Ich finde, man sieht die Grenzen eigentlich schon sehr schnell. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass, also wenn man es ein bisschen ausprobiert, dann sieht man sehr schnell, ob was KI ist sozusagen oder nicht. Also ich weiß nicht, wie es den Lehrern in der Schule geht. Die Kinder erzählen ja auch, dass sehr viel KI-Hausaufgaben gemacht werden oder mit KI oder von der KI sozusagen in Wirklichkeit dann die Hausaufgaben gemacht werden. Ich weiß nicht, ob die Lehrer das immer so merken oder ob sie es merken wollen. Aber ich glaube, the average guy in the street, also die normalen Leute auf der Straße, werden das ziemlich bald raus haben. Das ist ja hier nur, also es dauert, glaube ich, noch ein bisschen, aber man sieht ja auch, ich habe jetzt auch Werbung gesehen für eine Biermarke oder sowas, wo eindeutig das ganze Bild ein KI-Bild ist.
Also ich glaube, bei Produkten oder so ist es gar nicht so leicht identifizierbar. Also weil die Still-Life-Fotografie auch schon sehr perfekt war und das kriegt die KI sehr gut hin und das wird auch sehr viel so gemacht. Also da ist ein ganzer Bereich in der Fotografie auch weggebrochen.
Krass.
Bei Menschen finde ich, es ist erstaunlich, wie sehr wir das erkennen können auf Fotos. Aber es ist auch erstaunlich, wie kleine Filmchen und so weiter, wo du es absolut nicht erkennen kannst. Und also selbst als Profi sozusagen. Ich würde mir jetzt mal zutrauen, dass ich viel erkenne, aber ja, nee.
Ich finde aber bei Bewegtbildern ist es schwieriger, weil Bewegtbilder oft irgendwie verzerrt sind oder komisch oder irgendwie auch, du siehst es ja nur kurz, aber ein Standbild, also wie so ein Plakat, ein Foto, etwas, das einfach da ist, da finde ich, sieht man das viel. Also ich persönlich sehe es da schneller, muss ich sagen.
Ja, und es gibt jetzt ja, es soll auch eine Regelung geben, dass es jetzt angezeigt, also es muss markiert werden, dass es KI generiert ist.
Ja.
Und dann hat man schon die Experimente gemacht, wie Konsumenten darauf reagieren, wenn sie das sehen. Und verliert sofort an Glaubwürdigkeit die Marke.
Ja.
Also das sagt sofort ab.
Ja.
Und
das ist ein gutes Zeichen.
Das finde ich interessant, weil ich glaube, es ist alles noch sehr neu und sehr in Bewegung und es wird sich natürlich in 5 Jahren wird es nochmal ganz anders sein und wir werden uns auch daran gewöhnen, an diese Bilder. Aber auch das, ich meine, ich bin jetzt auch schon lange dabei. Ich habe schon ganz viele Wellen sozusagen mitgekriegt und es wiederholt sich auch vieles. Und dann kommt wieder die Welle der Authentizität und es kommt wieder analog, was jetzt auch ist. Die jungen Fotografen machen auch wieder analog, seit vielen Jahren schon, machen aber auch digital, also die machen so beides.
Das ist so wie das Vinyl.
Ja, genau. Aber was mir noch für ein Gedanke kam zum Thema KI und Kreativität, ich habe dann neulich mit unserer Tochter drüber geredet. Früher hat sich Kultur oder sagen wir mal, ich weiß es jetzt von Musik, aber es ist natürlich in allen Bereichen so, ne? Du hast dich ja entwickeln können, also sagen wir mal die ganzen klassischen Epochen, ne? Wie Barock oder Klassik oder Romantik und so weiter, ne? Du hast dich entwickeln können, es gab ja nicht diese Reichweite, also es haben ja nur sehr wenig Leute das überhaupt mitbekommen, was du gemacht hast, haben das weiterentwickelt über Jahrzehnte, über Jahrhunderte, es war ein urlangsamer Prozess, der so ganz in Ruhe stattgefunden hat. Und dann haben sich wirklich so Blüten ausgebildet und so Stilistiken und eben so tolle, einmalige Sachen. Und dann sind ja wirklich diese einzelnen Epochen, das waren ja so riesige, langsame Wellen. Und heutzutage geht das ja gar nicht mehr. Also du kannst, auch wenn du als Mensch was Neues kreierst, wo man ja mal sagt, die Menschen haben die Fähigkeit, was Neues entstehen zu lassen, was die KI nicht kann. Aber wenn du was Neues entstehen lässt, wird es ja sofort, bedingt durch diese Reichweite, ist es ja sofort global verfügbar und sofort wird es von irgendeiner KI oder irgendwelchen anderen Künstlern, ist egal, aber von der KI ist natürlich noch extremer, übernommen und weiterentwickelt und ist nicht mehr deins. Also dieser Prozess, dass sich sowas ganz langsam setzen und entwickeln kann, das finde ich so ein bisschen schade, dass das gar nicht mehr funktionieren kann in der heutigen Zeit. Ja. Weil ich mir denke, wir könnten doch wahrscheinlich auch heute noch Dinge neu erfinden oder neu entwickeln und ja, ganz neue Musik erschaffen oder ganz neue Sachen. Es geht aber gar nicht, weil die Entwicklung wird dir sofort aus der Hand gerissen und ja.
Ja, also es ist eine Frage der Perspektive, weil du musst es ja auch nicht ins Netz stellen und jeder Moment ist absolut einzigartig. Ne? Ja. Also der Moment in der Zeit und Ort ist absolut einzigartig und du musst es nicht weitergeben. Also insofern...
Naja, aber es wird ja geteilt. Heutzutage teilt ja jeder immer alles.
Ja, es teilt, irgendwie machst du es ja auch, damit es gehört wird oder gesehen wird, ne?
Das stimmt, ja, das stimmt natürlich auch. Aber ich kann weder diese Langsamkeit nachvollziehen als Bürger, also wir können das nicht nachvollziehen als Menschen dieser Zeit. Klar. Diese extreme Langsamkeit, die können wir gar nicht mehr so spüren. Und andererseits ist auch die Frage, wie schnell können wir eigentlich noch werden, ne? In dem Nachvollziehen dieser Entwicklung, das ist ja übermenschlich.
Ja, genau.
Also es wird auch, ist auch technisch so, wird die KI uns überholen. Mhm. Wir werden nie so schnell sein wie diese KI. Mhm. Das heißt, die Frage, wie du sagst, die ist an uns zurückgegeben. Mhm. Was ist Menschsein? Ne? Mhm. Menschsein ist Fühlen. Ne? Mhm. Es ist einfach ein fühlendes Erlebnis. Und das kannst du nicht in Bildern... du kannst es vielleicht auslösen, gewisse Gefühle. Aber das ist auch sehr subjektiv und unterschiedlich, ne? Wie etwas wahrgenommen wird. Und Musik ja genauso. Ne?
Ja, aber das ist ja auch genau das Tolle am Kunst ausführen. Ob man jetzt malt oder fotografiert oder Musik macht oder schreibt. Diese künstlerische Entwicklung im Allgemeinen, die sich dann so setzt, wie du sagst, da glaube ich, hast du recht. Das ist schade, dass die nicht mehr da ist, dass die sozusagen fehlt. Dass uns die Entwicklung der Technik sozusagen so weit überholt hat, dass wir gar nicht mehr diese Langsamkeit haben können, die wir brauchen eigentlich, um etwas Neues irgendwie überhaupt erstmal bei uns ankommen zu lassen. Aber das selbst umgehen mit Musik und selbst eben dieses Lernen und Erleben und eben selbst machen, aus dem Selbstmachen kommt, glaube ich, ein Kontakt zu der Sache und zur Umwelt, die man ja dazu benutzt und zu seinen eigenen Emotionen und zum Ausdruck, die keine Entwicklung einen wegnehmen kann. Und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum die Leute sehr mehr ins selber Machen gehen, mehr als ins Rezipieren, glaube ich. Jeder ist ja Fotograf heutzutage oder Musiker oder schreibt ein Buch oder hat einen Podcast oder macht
irgendwas. Ja, ist die Frage, wie die Qualität dann ist. Es ist natürlich ein großer Unterschied, als wenn du dich Jahrzehnte wie ihr mit Musik beschäftigt habt, was ihr dann macht, ne? Als jemand, der gerade erst einsteigt und meint, er kann das alles und macht das jetzt alles mit Udio oder was weiß ich mal eben schnell und bastelt was einigermaßen Anständiges und so.
Ja, aber die Qualität ist, finde ich, gar nicht, also, was heißt schon Qualität, ne? Ich meine, die Menschlichkeit, sage ich jetzt mal, ja?
Ja.
In der Kunst, die ist dadurch gegeben, dass es ein Mensch macht. Und wenn die Qualität, sagen wir mal, ich meine, was ist die Frage, was ist jetzt das Kriterium an Qualität? Da kann man natürlich sagen, okay, beim Endergebnis kann man von einer Qualität vielleicht sprechen, aber beim eigenen Leben ist die Qualität, glaube ich, nicht so wichtig. Sondern da ist eigentlich eher wichtig, dass es intensiv ist und dass es emotional echt ist. Und dass es eben überhaupt ein eigenes Erleben gibt. Und ich glaube, dass es eben beim selber Machen ein viel stärkeres, intensiveres, ein echteres, eigenes Erleben gibt, als nur beim Zuhören von Musik, von dem man gar nicht weiß vielleicht, oder vom Betrachten eines Bildes, von dem man vielleicht gar nicht weiß, ist es eigentlich echt, also von einem Menschen gemacht und lebendig sozusagen, oder ist es eigentlich irgendwas technisch?
Ja, also ich persönlich so in meiner Kunstrezeption sozusagen finde es natürlich faszinierender, wenn ich da eine Geschichte hinter habe oder ein Erleben, ein wirkliches Erleben. Und ich finde auch, letztens habe ich einem Fotografen zugehört, da hat er von Jobs erzählt, von Erlebnissen auf Jobs. Das kann ich natürlich sehr gut nachvollziehen. Es waren sehr chaotische Erlebnisse. Und ich habe dann hinterher noch gedacht, ich konnte es so spüren, wie der gelitten hat auf diesem Job oder auf dieser Reise oder wie auch immer. Das war ein wirkliches Erlebnis und wie das dann letztendlich das Foto dann zustande kam und so weiter. Das ist ja viel, ich glaube, man spürt das in der Ausstrahlung von einem Werk unter Umständen, auch wenn man die Geschichte natürlich kennt. Ne? Also wenn du gesagt hast, das habe ich jetzt gepromptet, das Foto, was im Ergebnis vielleicht sogar gleich gewesen wäre. Und das ist, ja, also ich finde, das Erlebnis, das eigene subjektive Erlebnis ist natürlich das, was uns ausmacht und das, was wir ja natürlich haben wollen, was unser Leben natürlich letztendlich überhaupt erst spannend macht. Ne?
Ja, klar. Ich finde aber auch, also was du gerade gesagt hast, den Gedanken, dass durch das selber Machen sozusagen mehr diese unmittelbare Erfahrung entsteht, vielleicht heutzutage, keine Ahnung, das ist so ein Massenphänomen, ist aber... Ich meine, letztendlich, früher haben die Leute auch viel mehr musiziert und selber gespielt. Eigentlich eher
fast mehr. Eher mehr wahrscheinlich, ja.
Ja, es bringt ja auch andere Menschen hervor, ne, unter Umständen. Also wenn Menschen Musik machen in der Familie oder wie auch immer, für euch wahrscheinlich völlig normal. Aber ich meine, was das bedeutet, ne? Wenn man zusammen Musik macht, sonntags oder was weiß ich, wie das einen verbindet, ne? Das ist doch, bringt eine ganz andere Gesellschaft, glaube ich, hervor, als wenn Leute den ganzen Tag als Familie nur vom Fernseher oder Handy sitzen, oder iPad oder wie auch immer. Ja. Ne? Und da auch so eine Entfremdung dann stattfindet. Also das, du sagst das selber erleben, auf jeden Fall. Also ist es toller irgendwie, wenn du einen Pullover strickst und noch ein Ergebnis hast oder wie auch immer. Das hat ja ganz viele auch solche Komponenten.
Ja, genau.
Ja. Ja, man freut sich auch dann über das Ergebnis, selbst wenn das Ergebnis eben von der Qualität her nicht so hoch ist. Das finde ich auch völlig okay. Ich glaube, dass man auch man kann besser wertschätzen, wenn man dann auch vielleicht die Qualität irgendwann mal sieht von einem professionellen oder sehr kunstvollen Ergebnis, egal ob es jetzt ein Foto ist oder ein Buch oder eben ein Stück Musik, wenn man versteht, was dazu gehört.
Das ging mir auch gerade bei der Hans-Hansen-Ausstellung so, die jetzt gerade läuft in Hamburg, im Museum für Kunst und Gewerbe. Also wenn man weiß, was das bedeutet, analog auf Großformat diese Bilder herzustellen, in dieser Qualität, was nochmal eine ganz andere Kunstfertigkeit auch und Wissen als Grundlage hat, das war zum Niederknien. Ne? Es ist für mich fantastisch und ich habe es dann einer Freundin geschickt. Ich habe gesagt, die Ausstellung ist großartig. Ne? Also wenn ihr dir anguckt, wie der die Erdbeere fotografiert hat und hier und da. Also der hat ja ganz viel Still-Life und Food gemacht. Und sie hat gesagt, nee, wieso? Das sieht doch ganz normal aus. Ne? Also es war für sie, als Konsumentin wusste sie gar nicht zu schätzen, was das bedeutet, diese Gegenstände, dieses Food irgendwie zu fotografieren. Und eben auch in analog, das war natürlich auch ein Vorteil für uns Fotografen, weil das war ein gewisses Hoheitswissen, was man dann hatte, ne? Und wenn man das dann alles eingestellt hat. Und die Ausrüstung und so weiter. Ja, und heute kannst du die Sachen teilweise wirklich easy auf dem Handy machen.
Krass.
Oder teilweise diese Still-Life-Sachen auch unproblematisch über die KI machen. Ne?
Mhm. Ja.
Und da kommt auch nochmal ein ganz anderes Feld. Also zum Beispiel auch viele Grafiker oder so, die jetzt Fotoszenarien kreieren, die Artdirektoren waren, die das jetzt natürlich alles selber machen können. Ne? Aber auch da gibt's ja auch einen Wandel, also wo es dann auch wieder eine Mischung ist zwischen Fotografen und Artdirektoren, die das dann wieder so ein bisschen mischen, weil das dann auch wieder die Glaubwürdigkeit erhöht, ne?
Und daran sieht man, wie das Fluch und Segen ist, dass alles möglich ist, aber dadurch auch verloren geht, das zu wertzuschätzen, was es bedeutet, überhaupt so einen Blick zu kriegen oder eben, wie du sagst, ich weiß nicht, ob ich das sehen kann in der Ausstellung. Wahrscheinlich auch nicht, weil ich mich mit analoger Fotografie gar nicht auskenne.
Ja.
Das ist krass, ja.
Also eine gewisse Qualität wirst du natürlich schon auch erkennen. Also du kennst dich unter Umständen jetzt mehr aus als diese eine Freundin, der ich das genannt hatte oder sowas. Ihr hört ja bei Musik, ihr hört, das ist super Tonqualität, das ist perfekt gespielt. Also das, ihr hört Sachen, die andere nicht hören.
Ja, klar.
Und das macht euer Erlebnis ja auch unter Umständen sehr viel reicher, ne?
Ja, das stimmt. Das glaube ich auch. Also ich habe es ja am eigenen Leib erlebt, oder wahrscheinlich jeder, der Musik macht, und du wahrscheinlich auch mit Fotografie, ne? Du siehst wahrscheinlich jetzt Bilder anders an, als wo du angefangen hast.
Und Landschaften und Menschen.
Und überhaupt, oder? Genau, das ganze Auge.
Du schaust doch Menschen anders an, oder?
Ja, klar. Ja. Also jetzt nicht in jedem Moment ist man ja nicht ordentlich oder so, ne? Aber
wenn man will, kann man es ja so anmachen, jederzeit.
Letztens habe ich auch gehabt. Es war, also wäre völlig unangebracht gewesen, da ein Foto zu machen. Die Situation, das ist jetzt ein optimales Licht. Jetzt würde ich hier ein Foto machen. Wenn ich das jetzt fotografieren müsste und so. Aber ich habe es dann nicht gemacht. Wäre ein bisschen strange gewesen, aber.
Ja, also, genau. Also ich weiß noch, ich glaube, das habe ich auch schon öfters erzählt im Podcast, aber wenn ich vor meinem Studium Stücke gehört habe, das war einfach laut und wild, und hinterher habe ich das alles verstanden. Und das war so, du hörst es ein paar Jahre nicht, dann hörst du die gleiche Aufnahme und denkst dir, hä? Das klingt ganz anders.
Aufgeräumt auf einmal.
Ja, und man versteht einfach, was passiert, und vorher halt nicht. So, ne? Das ist ganz witzig.
Ja, das kann auch man.
Ich hatte jetzt eine Listening-Session in meiner Klasse, das war lustig, wir haben Desafinado gehört von dem Album, Charlie Bird Album, wie heißt denn das nochmal? Ich blende es hier ein. Und der spielt Charlie Bird mit Stan Getz, und ich spiele Bossa Nova Klassiker, und ich wusste immer, das Groove geil, und ich spiele das super, und ich habe zum ersten Mal gehört, ich weiß nicht, habe ich das zum 20. Mal gehört oder was, zum ersten Mal habe ich gehört, der weiß überhaupt nicht, was er macht, der Gitarrist. Stan Getz weiß es durch die Changes, Entschuldigung, das ist gerade kurz off-topic.
Alles gut.
Oder vielleicht auch nicht, ja, aber jedenfalls habe ich auf einmal gehört, der spielt ja nur Blues, und der hat ja überhaupt keine Ahnung für, also er spielt die Akkorde überhaupt gar nicht aus, er spielt einfach die Blues-Sonate, und die Band fängt an, die Changes zu spielen, und merkt dann, okay, geht nicht, und dann gehen sie irgendwie so mittendrin, das Finale, gehen sie halt in so ein Vamp und sagen, okay, lass Vamp spielen, ist egal. Und lösen das dann irgendwie, die kriegen das dann irgendwie geregelt, dass das nichts macht, dass man es eben auch gar nicht merkt. Und das habe ich erst jetzt, wo ich mit meinen Schülern gehört habe, weil die Schüler hören ja dann auch anders zu, und man hört ja immer mit den Schülern mit, auf einmal, also mit den Teilnehmenden bei Cool Jazz Styles. Das war echt krass. Also wie ich zum ersten Mal das gehört habe, einfach nur deswegen, also das hört ja auch überhaupt nicht auf, das macht ja das auch so, deswegen macht das ja auch so Spaß, immer weiter in dem Gleichen sich zu vertiefen. Also ich persönlich liebe das, eine Sache besonders gut zu können und halt eben nicht alles. Also ich kann zum Beispiel jetzt mit den Kameras, mit denen wir jetzt hier diesen Podcast aufnehmen, nicht so gut umgehen wie du, wenn man sieht, wie du dir uns vorhin geholfen hast, das hier einzustellen, wie du sofort weißt. Oder also man sieht schon, wie du dich hinstellst, einfach, dass du weißt, was jetzt gerade gemacht gehört und wo man jetzt im Menü was findet und so. Das ist schon cool. Und also ich finde so vertiefen, finde ich gut. Muss ich sagen.
Ja, es ist schön zu sehen, ne, wenn Leute irgendwie von etwas Ahnung haben. Also ich will mich jetzt nicht selber loben oder so, aber das geht ja an. Nein, es geht dann natürlich immer so. Man ist auch teilweise erleichtert und denkt so, die wissen jetzt Bescheid, ne? Das sind Experten irgendwie und die können was und so. Aber es gibt natürlich auch das Glück des Anfängers, ja. Also wenn man einfach in einer Kunst oder einen Bereich irgendwie einsteigt, dann auf einmal kommt was Virtuoses bei raus und denkst du, also hat mal einer eben eine Kamera in der Hand und so und macht ein super Foto. Und so, das hätte ich jetzt aber nicht hingekriegt. Ja. Aber man manchmal auch verkrampft, ne, in dieser ganzen Professionalität, um die technischen ganzen Bedingungen zu erfüllen. Und
absolut.
Dann ist es ja wieder die Herausforderung, auch wieder locker zu werden und einfach mal gucken, okay, was können wir jetzt nochmal anders machen oder so. Ne? Und da brauchst du dann einfach nochmal die extra Runde und die extra Zeit für.
Ja, ich habe eine Schülerin, die war auch hier schon mal bei uns mit Podcast, die Astrid, die hat jetzt irgendwie aus gesundheitlichen Gründen 2 Wochen Pause machen müssen. Und war voll so, oh, mein Ansatz, oh Gott, ist gestern ihr geschrieben, als sie wieder angefangen hat. Und dann habe ich gesagt, hey, nutze die Gelegenheit des Anfangs, weil das kenne ich auch, wenn ich mal irgendwie krank war oder länger nicht spielen konnte, aus irgendeinem Grund, weil vielleicht Urlaub waren oder weil irgendwie kein Saxophon, keine Ahnung. Es kommt selten vor, aber manchmal kommt das vor und dann spiele ich das seit 2 Wochen zum ersten Mal, und das, in dem Moment ist man super kreativ. Mhm. Weil man hat dann auch ganz kurz auch den Moment des Anfängers, der super ist, finde ich auch.
Ja.
Und das kann man richtig sehen, wie man jetzt nicht mehr genau weiß, wie das geht gerade kurz, aber dadurch man diese Naivität hat, die für die Kreativität eigentlich ein super Boost ist, finde ich immer.
Ja,
total. Da sind wir auch wieder bei der Begrenzung, ne?
Habe ich auch gerade gedacht.
Genau. Ja, man ist Man hat das Gefühl, ich habe kein Geländer mehr, an dem ich mich so richtig festhalten kann. Ich muss jetzt einfach kurz springen und schauen, was passiert und damit was machen, was halt gerade da ist. Und
ja.
Dann ist es plötzlich gut.
Ist nicht immer ein Garant, dass es gut wird?
Nee.
Aber es kann passieren. Ne? Mhm. Ich habe das auch mal gehabt bei einem Job, da war irgendwie das Licht reingekommen in die Kamera. Mhm. Und da waren dann die Seiten sozusagen, die Filme jetzt, das ist schon lange her, war dann einfach so ein Lichteinfall, ne? Und ich so, oh ne, und das ist jetzt schlecht und so. Und dann habe ich aber die Kontakte nochmal durchgeguckt und gedacht, jetzt für den Artikel, das war auch für Brand 1, irgendwie echt cool. Und der Artdirektor Mike de Miret, der hat das auch sofort erkannt und hat eine Doppelseite draus gemacht.
Cool.
Und es war natürlich cool. Mhm. Also der Zufall und der Fehler, der mitspielt als eine andere Instanz eigentlich, ist ja total gut. Ne?
Ja.
Und das ist auch so eine menschliche Ebene. Ne? Also diese Entwicklung oder dieses Erfinden von was Neuem, wie oft ist das durch Fehler passiert? Also schon in der Naturwissenschaft, ne? Dass sie dann irgendwas über Nacht stehen lassen haben und plötzlich sind da irgendwelche Bakterien gewachsen und dann waren es plötzlich Antibiotika und solche Sachen. Ne?
Ja, Radioaktivität auch.
Genau, ne? Also da gibt es so viele Beispiele. Und in der Kunst und Musik ist natürlich genau das Gleiche. Ne? Dass durch solche Fehler halt sich Sachen wahnsinnig entwickeln können. Und dieser Aspekt, der ist, glaube ich, bei der KI nicht so richtig vorhanden, oder? Die ist doch sehr, die nimmt ja nur, was schon da ist und möglichst perfekt wird das irgendwie zusammengestellt. Aber
also die Süddeutsche hat mal eine große Strecke gemacht am Anfang der KI. Das ist jetzt schon irgendwie 3-4 Jahre her oder so. Ne? Da wurden also auf Prompts dann Menschen generiert und so weiter. Und dann hatten die irgendwie 6 Finger oder irgendwie komische Augen.
Ah, okay.
Oder es sah also richtig gruselig teilweise aus. Ne? Und da haben die dann eine große Fotostrecke mitgemacht. Ne? Also mit diesen Artefakten
eigentlich.
Mit diesen Missbildungen, die wie aus einer Horrorwelt waren irgendwie.
Okay.
Von Paul McCarthy, also wenn er euch das sagt, das ist so ein Künstler, der so Skulpturen macht, so ein Amerikaner, der wirklich aus Gruselwelten erzählt. So sahen die aus. Ne?
Mhm.
Und das war wieder interessant.
Mhm.
Ja. Ich mache nicht so viel diese generische KI. Also ich habe selber mal Musik gemacht für meinen Vater zum 85. Geburtstag. Habe ich dann so, wusste ich dann so einen bestimmten Jazz-Style und mal Dixieland und dann mal so. Und da habe ich dann Texte geschrieben und dann wurde dazu gesungen. Da konnte man sich die Stimme aussuchen, die Musik. Und es war ziemlich gut. Ne?
Das finde ich nicht so gut.
Ja, natürlich.
Du hast mich auch schon geschimpft für mein Cover da hier bei der Mare-Session.
Absolut, darfst du ja auch. Ich habe das jetzt nur für den Geburtstag gemacht. Ich habe aber gesehen, mein Vater hätte besser gefunden, wenn ich das vor. Also ich wusste auf einmal, er hätte das eigentlich toller gefunden, wenn ich so etwas gespielt hätte, ja. Natürlich.
Ja,
also,
bei allem Dilettantismus eben, ne?
Absolut, ja.
Das ist schöner, ja.
Es war so ein Gag und es hat auch den Gespräch, war Gesprächsstoff, ist jetzt auch schon wieder 2 Jahre her oder so, ne? Was natürlich in KI-Zeiten schon lange
Welten
Zeit ist.
Sind,
ne?
Ja.
Aber das Imperfekte, der Zufall, ne? Oder man kämpft so mit den Kräften, mit der Schwerkraft, mit so, ne? Irgendwas fällt runter, irgendwas. Also das menschliche Missgeschick einfach oder die.
Ja, genau. Und der Umgang damit.
Ja.
Also ich frage mich halt, ob die KI, wenn sie dann diese etwas spookigen Bilder da macht von diesen 6-fingerigen Menschen, was macht die dann damit? Die entwickelt es ja nicht weiter, sondern die wird ja eher versuchen, das zu perfektionieren und wieder richtiger zu machen.
Das zu korrigieren.
Und das ist mittlerweile schon längst korrigiert.
Ja,
also mittlerweile, es war jetzt auch so ein Thema, also Hände. Ne?
Genau.
Also Hände ist in der Malerei schwierig, aber es ist auch in der KI wohl schwierig, die gut und überzeugend darzustellen. Und jetzt ist es wohl schon sehr, sehr gut.
Ja, genau. Aber es hat eben nicht den Weg genommen, dass man gesagt hat, okay, ich kreiere jetzt neue Wesen und mach daraus eine eigene, was weiß ich.
So wie die Süddeutsche, die gesagt hat, geil, da machen wir ein Kunstprojekt
draus. Das war aber auch wieder der Mensch,
ja,
der gesagt hat, ich nehme das jetzt und ich mache daraus was Kreatives. Ne?
Nee, es war, glaube ich, ein Künstler, der dann...
Genau, aber eben nicht die KI selbst, sondern...
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Das muss man, dazu braucht es eben das menschliche Verständnis der Qualität eines Fehlers oder der Qualität... Ja,
das Potenzial.
Eines Versehens sozusagen. Und das ist, finde ich, auch sehr, das hat sehr mit viel mit Improvisation zu tun. Improvisere heißt unvorhergesehen. Und das mit dem Unvorhergesehenen, und das ist ja meistens oder oft wird das Unvorhergesehene, gerade heutzutage, als Fehler erlebt. Dass man mit dem Unvorhergesehenen umgeht. Das heißt, ich spiele was, dann hoppala, da kommt was anderes raus, als ich dachte. Und dann nehme ich das alles, aha, na schau mal, als Einladung. Und nicht als, oh Gott, das wollte ich ja gar nicht.
Mhm. Naja, also es kommt immer auf die Aufgabenstellung an. Das kann ja auch, Perfektion kann ja auch eine Aufgabenstellung sein. Ne? Oder es kann auch ein Ziel sein, also für uns. Also diese Virtuosität oder die Perfektion anzustreben ist ja ein gutes Ziel eigentlich, ne?
Weiß ich nicht, Perfektion?
Doch, weiß ich nicht. Ja, beides.
Also als Ziel.
In Kombination, oder?
Wir können ja nur scheitern daran. Wir können nur scheitern. Wobei, wenn ich mir manchmal die so Marmorskulpturen aus Griechenland oder was weiß ich angucke, du guckst dir die an und denkst, es ist perfekt. Es ist perfekt. Wie konnten die aus Stein damals ohne Strom oder irgendwas diese Skulpturen hinkriegen?
Wetten, sie fanden es nicht perfekt. Wetten, sie haben auch gefunden, wir scheitern, wir können nur scheitern.
Der C ist nicht gut.
Ja, genau, stimmt.
Ja, oder irgendwie, scheiße, ich habe das eigentlich, ist das alles Müll. Und dann hat es der Auftraggeber, ja, nö, ist doch super, hurra, das stelle ich mir hier auf. Und der Michelangelo oder wer auch immer, also sagt, oh, scheiße, das ist schrecklich. Wetten? Also,
ja.
Meiner Erfahrung nach ist es so, also ich meine, man weiß es auch von Coltrane oder von irgendwelchen Leuten, die super gut gespielt haben oder die der absoluten Helden waren, die waren nie zufrieden. Je besser man wird, desto bescheidener wird man meistens auch.
Also ich glaube schon, dass es Momente im Leben eines Künstlers gibt, wo man sagt, das war jetzt auf den Punkt. Das war jetzt 100%. Also das ist bei Sport vielleicht ja auch so oder so.
Ne? Aber ist es dann wirklich die Perfektion, die 100% ist, oder ist es nicht die Perfektion mit eben genau diesem leicht nicht perfekten, die so geil ist, dass es halt einfach besser ist als perfekt. Weißt du, was
der perfekte Moment sozusagen, der aber gar nicht die Perfektion ist, sondern wo einfach alles irgendwie ineinander gegriffen hat, das Licht, das Motiv.
Die Geschichte,
ja,
das Erlebnis.
Und zufälligerweise waren alle mal gerade zur rechten Zeit am rechten
Ganz
Ort
genau.
Und es hat halt eben gerade gepasst. Und da ist ja nichts, das hat ja nichts damit zu tun, dass man darauf sich perfekt vorbereitet hat und die in der Perfektion abgeliefert hat, sondern vielleicht hat es geholfen, dass man das zur Verfügung hatte oder dass man möglichst viel davon zur Verfügung hatte, um in dem Moment eben auch reagieren zu können auf den perfekten Moment sozusagen oder auf die ideale Situation.
Da arbeitet man ja darauf hin, da arbeiten auch Sportler darauf hin,
ja.
Dass du in dem einen Moment das Tor triffst.
Mhm.
Das sieht vielleicht leicht aus, aber dass du dann da stehst und das Tor machst, ja, das ist ein großes Thema. Ne? Aber ich meine, es ist ja auch so Maschine und so, also ich nutze ja eine Maschine jetzt und so. Also das klar, die Maschine, die kann was besser als ich, ne, unter Umständen. Und ich, ja, aber dann bin ich ja gar nicht mehr da, ne? Also sozusagen, wenn die Maschine etwas so perfekt kreieren kann, wofür bin ich dann noch gebraucht? Mhm. So, ne? Da kommt wieder der menschliche Fehler sozusagen. Also wir werden es nie schaffen, perfekt zu sein. Das kommt wieder ins Spiel, weil das ist ja das Tolle. Das ist ja das Einzigartige, ne? Was jeden von uns ausmacht. Ne?
Genau, finde ich auch. Also unsere Tochter hat neulich Praktikum gemacht in einem Tonstudio und hat auch ganz plastisch so zwei verschiedene Ansätze kennengelernt. Das war so interessant, weil der eine, der da produziert hat, der hat eine fette Produktion gemacht, wirklich mega beeindruckend, super krasse Sounds, fett ausproduziert und alles perfekt hingeschoben. Also
jeder Atmer wird einzeln weggelöscht.
Genau, wirklich jedes. Und er sagte auch, wenn du einmal die Büchse der Pandora öffnest, die technischen Möglichkeiten sind halt so unglaublich. Du musst ja erstmal wieder stehen und dass du nicht sagst, ich mache jetzt alles, was geht. Verstehst du? Wo ziehst du da die Grenze?
Ja.
Und sie meinte, das war krass, weil er einfach alles perfekt gezogen hat. Und irgendwie, so in ihrem Gefühl war es so, wo ist denn jetzt die Seele hin? Also es war so wirklich ganz schön krass. Ja, einfach zu Ende produziert. Und der andere, der da auch produziert hat, der hat einen ganz anderen Ansatz gehabt, genau das Gegenteil. Und es einfach total gar nicht. Also möglichst rough lassen und möglichst kreativ damit umgehen und gar nicht viel ändern. Also es ist natürlich ein komplett anderes Ergebnis. Und beide sind beeindruckend, ne?
Ja.
Aber ich muss sagen, ich tendiere auch eher zu dem etwas Unbehauenerem, finde ich. Also schon, klar, um dieses Unbehauene vielleicht noch zu unterstützen oder mehr hervorzubringen, finde ich super, dass man das irgendwie, ne, dass man das einfach schön mischt, dass es gut klingt, dass es irgendwie gut in Szene gesetzt wird und so. Aber ich finde dieses gerade Rücken und weiß ich nicht,
ja.
Da habe ich echt auch Schwierigkeiten.
Ich glaube, das ist auch eine Persönlichkeitsfrage.
Total.
Ne? Weil du musst ja erstmal loslegen, ne? Sonst legst du los. Ne? Ist mein Ziel jetzt perfekt zu sein? Oder ist mein Ziel jetzt erstmal möglichst viele Ideen hervorzubringen und zu gucken, was passiert? Also du kannst dich auch selber lähmen mit diesen Idealen, die man vielleicht nie erreichen kann. Ne? Und
genau.
Das kann auch eine riesige Aufgabe sein, so etwas hinter sich zu lassen. Ne? Der Perfektionist, der dann auch mal aushält, dass es nicht perfekt ist und derjenige, der vielleicht aber immer chaotisch ist, dass man vielleicht sagt, okay, hier kann man ein bisschen Struktur irgendwie mal reinbringen. Und also als dienstleistender Fotograf sozusagen muss ich eine gewisse Reproduzierbarkeit liefern. Ja. Ich kann es nicht dem Zufall überlassen, wie jetzt ein freier Künstler oder so.
Ja, ja, klar. In meinen freien Arbeiten. Ja, das ist natürlich klar. Für einen Job ist immer klar, dass es man da natürlich irgendwie messbar gute Ergebnisse bringen muss. Ne?
Ja, das spielt natürlich auch eine Rolle, ne? Wenn man jetzt sagt, man nimmt einen gewissen Beruf an.
Mhm. Total klar. Ja.
Aber dann ist es eben auch wieder wichtig, locker zu werden und zu sagen, okay, also ich lass mal los. Also das ist das, was ich zum Beispiel bei freien Projekten dann auch mal mache.
Genau,
ne?
Ja.
Also wenn ich merke, ich verkrampfe jetzt zu sehr oder ich habe jetzt irgendwie mir schon vorgestellt, ich will die und die Fotos und so. Und das ist auch traurig dann und so. Ne? Aber dann muss man auch sagen, okay, also irgendwas kommt jetzt, es ist vielleicht vorbei. Ne?
Ja.
Also mein Plan wäre ein anderer gewesen. Ne? Ich kann es irgendwie erzwingen. Aber es wirkt dann, also man hat irgendwie Bauchschmerzen und es ist krampfig und man sieht es unter Umständen in den Bildern. Ne?
Ich kann es total verstehen.
Ich auch.
Und dann war ich da bei meinem Cousin und habe ihn da, British Columbia, da in den Bergen da besucht. Und ich habe gesagt, ich will auch fotografieren. Ich habe vor 22 Jahren, als ich das letzte Mal da war, auch fotografiert, analog noch. Und also ich finde die Serie total schön geworden, weil ich fand alles schön da. Ich fand alles gut, die ganze Unordnung, das ganze Haus. Ich fand das ganze Leben stimmig und authentisch. Und es war easy, das zu fotografieren. Du brauchst jetzt nichts mehr zu machen, ne? Fertig, ne? Kurz editiert, zack, steht.
Ja, es gibt diesen Spruch, ich glaube, aus dem Coaching oder so, ne? Es darf auch leicht gehen. Und ich bin auch ein großer Fan davon, wenn es leicht geht. Ich habe immer das Gefühl, wenn es zu schwer geht, also ich meine, ich habe auch geübt, viel hart und versucht, Dinge zu tun, die ich nicht kann, bis ich sie kann, weil das heißt üben.
Ja.
Aber an irgendeinem Punkt muss man auch sehen, okay, was geht leicht, was funktioniert für mich, was kann ich machen? Und das ist dann das, was man macht. Das empfindet auch unsere Katze. Ja, schlaf weiter.
Ja, also es ist mal dieser Wechsel zwischen Spannung und Entspannung. Ne? Also ich mache ja auch viel Yoga, also das ist dann auch so eine Philosophie daraus. Ne? Also der Wechsel von Anspannung und Entspannung, den brauchen wir im Leben. Ne?
Ja, ja, genau.
Also wir werden nie immer 100% achtsam sein und immer nur entspannt rumzuliegen wie vielleicht so eine Katze oder so. Aber das ist bei ihr gar nicht so.
Nee,
die
ist
auch Entspannung und Entspannung.
Ja, klar,
die ist
absolut.
Auch in dem ständigen Moduswechsel. Ne?
Ja, ja.
Und der...
jede Geschichte hat das ja auch, du brauchst ja auch die Anspannung, die Aufregung und dann löst sich's auf. Und jede Kadenz, Spannung, Entspannung, also die ganze Zeit.
Ja,
also
ja,
das ganze Leben.
Und deswegen
ist
es auch nicht egal, so. Wie man jetzt zum Thema Kadenz und Harmonie nochmal, wie man jetzt die Akkorde aneinander reiht, weil es gibt da unfassbar, also unbegrenzte Möglichkeiten. Du kannst nach jedem Akkord, egal welchen, anschließen, es wird irgendwie funktionieren. Aber dieser Moment ist, Spannungsaufbau und Spannungsabbau, das ist echt die Kunst, die feine Klinge. Wenn du das schaffst, dann kriegt das plötzlich eine Richtung und das Ohr wird mitgenommen, eine Geschichte wird erzählt. Ne?
Ja.
Und genau, also nur mal kurz.
Ja, absolut, absolut. Wenn man das kunstvoll macht, da haben wir noch letztens über eine Jazzstandard geredet, auch beim Workshop, wo die Jungs gesagt haben, oh, ist das schlecht, das Lied. Weißt du noch, Georg hat gesagt, Gott, ich hasse dieses Lied. Ich mag es eigentlich ganz gerne, aber du hast auch gesagt, naja, das ist halt so collagenmäßig, da wird einfach hinten dran gepappt, so ziehen wir den Akkord, ohne Grund. Und das stimmt, das merkt man irgendwie.
Ja.
Lustig.
Aber ich meine, ihr als Musiker müsst euch ja auch immer tunen. Ihr müsst ja auch in irgendeiner inneren Verfassung sein, um etwas dem Publikum rüberzubringen.
Ja. Also,
ihr seid ja live.
Wegen der Live-Performance.
Ja, in der Live-Performance.
Ja, das finde ich auch sehr herausfordernd. Also ich habe das öfters, wenn das mehrere Konzerte hintereinander sind.
Ja.
Also, am Anfang bist du dann voll inspiriert.
Ja.
Und irgendwann merkst du so, ich kann auch jetzt nicht schon wieder das Gleiche. Also da mischt sich dann so eine komischer Perfektionsanspruch mit so einer Gelangweiltheit, die dazu führt, dass man nicht mehr inspiriert ist, weißt du?
Also, ja, absolut.
Also ganz komisch irgendwie. Die Kunst ist dann da zu sagen, nee, ich mache das für die Leute und die hören das zum ersten Mal und das muss jetzt gar nicht peinlich sein, dass ich das normal spiele, weil für die ist es ganz neu und ich darf mich trotzdem darauf einlassen und solche Sachen halt, ne?
Also das ist eine sehr interessante Frage oder ein sehr interessantes Thema, weil beim Musikmachen gibt es zwei verschiedene Arten, nämlich das Aufnehmen und das Live-Spielen. Und das Live-Spielen und das Aufnehmen hat nichts miteinander zu tun. Das sind zwei komplett verschiedene Arbeiten. Mhm. Weil beim Live-Spielen musst du dich hinstellen und musst es von A bis Z einmal durchdeklinieren können, durchexerzieren und es müsste passieren.
Ja.
Also da braucht man eben, dafür braucht man dann auch eine gewisse Perfektion,
ja,
die ich auch schätze und die ich finde, dass man haben sollte, eigentlich auch, wenn man nur aufnimmt. Aber das muss man nicht, man kann das auch anders machen. Man kann auch sozusagen nur die Aufnahmekunst betreiben und das auch auf ein ganz hohes Level bringen und dann halt live das eben nicht machen oder live es vereinfachen. In vielen Hinsichten macht man das auch heutzutage trotzdem, dass man sagt, okay, eine Aufnahme muss immer ein bisschen höheres Perfektionslevel erreichen, als eine Live-Performance das haben kann. Aber was du sagst mit dem Touren ist zum Beispiel so, man kann auf einer Tour zum Beispiel, das habe ich auch so erlebt, mit einem Pianisten, mit dem ich gespielt habe, der mir Steine in den Weg gelegt hat, wenn er gemerkt hat, ich fange an, mich zu wiederholen. Der versucht hat, das zu verhindern, weil er gedacht hat, ich möchte von ihm Hilfe, bloß nicht wiederholen. Und mit der anderen Band, also mit Pure Desmond zum Beispiel, haben wir es eher so gemacht, dass es eher darum geht, das zu perfektionieren. Und da haben wir oft das Gefühl, dass erst im dritten Konzert sind wir da, wo wir eigentlich hinwollen. Weil natürlich hören die Leute das immer zum ersten Mal. Mhm. Und die Leute haben mehr davon, wenn sie es tiefer und intensiver und ausgecheckter erleben.
Klar.
Wie der Bogen sich dann eben spannt. Und das ist ja auch eine Kunst. Und da gibt's sozusagen eine Perfektion dann in der Live-Performance, die man dann da sozusagen suchen kann. Und das hat mich begonnen, sehr zu interessieren. Das geht dann ein bisschen weg von diesem improvisatorischen Moment, wo der Pianist gesagt hat, hier, du musst auf jeden Fall in diesem improvisatorischen Ding bleiben, weil nur dann ist es kreativ und nur dann ist es auch gut. Na? Deswegen hat er das, glaube ich, gemacht. Und das verstehe ich auch. Und das hat auch eine Berechtigung, aber das sind sozusagen zwei verschiedene Pole, zwischen denen man sich selbst irgendwo positionieren muss. Bin ich eher so oder bin ich eher so? Und das ist auch ein bisschen Geschmackssache und da gibt's, finde ich, kein richtig und falsch, sondern das hat mehr was mit einer individuellen, ja, mit einem Verständnis dieser Materie zu tun.
Ja. Wobei das Publikum natürlich immer, ja, das nicht vergleichen kann. Nur ihr könnt das ja vergleichen als Teilnehmende sozusagen.
Ja, aber ich glaube, das ist dann das, was einen dann reizen kann da dran, ne? Dass man eben sich nicht wiederholt, sondern dass man versucht, das in die Tiefe quasi immer noch
zu verstärken.
Noch mehr. Genau. Sonst hast du das Gefühl, okay, ich spiele halt das Gleiche so.
Genau. Wenn das und in die andere kann, Richtung geht, ist schlecht.
Und ich kann noch diesen Funken gar nicht wiederholen, der da war.
Ah, nein. Na, wenn das andere passiert, also wenn du quasi wiederholst und es wird dadurch immer lang, es fängt dich an zu langweilen.
Genau. Also ich meine, das ist natürlich eine Problematik, die ich jetzt zum Beispiel gar nicht so habe in der Form, wie ihr die habt. Ne? Mhm. Also ihr habt ja eine gewisse, ja, ihr müsst immer wieder diese Auftritte da machen und ja, das ist was ganz anderes als jetzt bei mir oder so, ne? Es ist ja eine gewisse Glück des Moments, den ich einfangen muss irgendwie, wo auch alles zusammenkommen muss, wo ich soweit alles vorbereiten muss, damit etwas passieren kann. Und das fange ich ein und dann war es das. Ne?
Also, na, aber Inspiration brauchst du auch, hast du ja gerade gesagt. Und
ja,
wenn die nicht da ist, dann hilft es auch nicht.
Die kann man sich natürlich auch von anderen holen oder zwischendurch. Oder ja, aber auch da ist es immer wieder die Herausforderung, so mal leer zu werden und zu sagen, okay, jetzt, was ist eigentlich mein Ansatz und was habe ich eigentlich für tausende von Bildern im Kopf vom anderen oder von mir schon? Oder das habe ich schon mal so gemacht. Das kommt natürlich auch mit, ich bin jetzt 28 Jahre selbstständig. Manche Sachen denke ich so, okay, das habe ich jetzt schon öfter mal so gemacht. Aber mich langweilt es immer noch gar nicht. Also ich bin immer noch, ich habe immer noch Lust zu fotografieren. Und aber ich merke natürlich auch manchmal, okay, jetzt habe ich das gleiche Motiv schon oft fotografiert und so, ne? Also es ist immer mal wieder gut, sich da also aus so einer Routine rauszubringen und sich neu wieder herauszufordern. Aber das ist für euch als Live-Musiker, habt ihr das natürlich ständig. Ich kenne das jetzt, weil ich auch Yoga unterrichte. Da ist es dann manchmal so, dass ich auch so denke, so jetzt, was merken die? Ich bin heute jetzt eigentlich, ich habe mich gerade vorhin geärgert im Büro über irgendetwas und das ist natürlich in mir und eigentlich soll ich denen ja so Entspannung bringen und merken die das oder nicht? Und ich glaube, die Leute merken mehr, als sie vielleicht auch bewusst wissen oder vielleicht auch als ich weiß dann, dass die das merken, ne? Das ist natürlich auch so eine Sache. Und was ich auch mal hatte am Anfang, also das ist jetzt das einzig Vergleichbare, was ich jetzt mit Auftritten für euch habe. Am Anfang, als ich unterrichte, habe ich gedacht, ich kann das jetzt hier nicht, ne? Ich weiß nicht, also es ist furchtbar und ich würde am liebsten rausgehen und aufhören, ne? Und du musst einfach weitermachen, ne? Und das habt ihr natürlich wahrscheinlich am Anfang oder auch zwischendurch vielleicht mal öfter. Mhm. Ihr wisst, es gibt jetzt nur einen Weg nach vorne, ne? Du musst halt durch.
Ja, ja.
Du hast einen Fehler gemacht, haben die anderen vielleicht gar nicht gemerkt. Aber dich bringt es vielleicht aus dem Konzept. Also ich weiß nicht, ob sowas dann auch immer noch passiert.
Ja, aber lernt dann damit umzugehen, ne? Dann irgendwann hat man so seine Rezepte und muss sich halt auch Sachen verzeihen. Weil es bringt ja nichts. Also in dem Moment, wo du dich drüber ärgerst, machst du den nächsten Fehler oder kommst aus dem Konzept oder irgendwie, also ein bisschen verzeihen muss man sich schon können.
Ja, ja, klar.
Also
ja.
Egal, ob es jetzt unterrichten ist oder live, ne?
Ja, ja. Also insofern.
Wenn ich unterrichte, ich kriege immer Lust dadurch. Es gibt oft den Moment, dass ich eigentlich keinen Bock habe auf die Stunde ja. oder auf den Kurs oder ja. so. Und es ist aber jetzt halt angesetzt und da hast du keine Wahl. Und ich kriege dann, wenn ich drin bin, immer total Bock, weil man einfach mit echten Menschen zu tun hat.
Ja.
Und weil man ein Bedürfnis auch erfüllt, das sieht man. Also die, ja. die freuen sich ja immer, dass sie das bekommen. Ja. Das ist sicher auch deine YogaschülerInnen. Man gibt ja was und da kommt dann so viel Dankbarkeit auch zurück. Das ist dann so schön, dass es dann wieder egal ist, finde ich. Also das ja. habe ich selten erlebt, dass das Gefühl wirklich angehalten hat. Von wegen bei dem, also dass man vielleicht am Anfang mal, dass man irgendwie gerade kurz keinen Bock hat, das kenne ich schon.
Mhm.
Aber dann, das geht nie weg irgendwie. Also es geht immer weg, also das bleibt nie da. Mhm. Das ist meine Erfahrung.
Ja, ja. Ich finde auch, man kommt in so einen Flow auch rein und ist dann einfach in der Kommunikation und im Machen und das trägt einen dann einfach auch, ne?
Ja, klar, es kann natürlich auch mal passieren, dass irgendwie es nicht überspringt oder so jetzt. Es sind aber, glaube ich, sehr spezifische Situationen, ja, die auch ein ja. bisschen unterschiedlich sind.
Vielleicht, ja. Ich lasse mal kurz die Katze raus.
Ja.
Katze? Ich weiß nicht, wie sie das so findet.
Du willst draußen im Regen? Geh.
Willi, geh raus.
Geh mit Gott, aber geh.
Jetzt.
Nein, nicht mehr.
Ja, dann hör auf zu schreien. So.
Ist die Frage, ob sie diese Sprache versteht.
Ich muss sagen, mit meiner Masterclass, muss ich noch mal kurz erwähnen, ja. da haben wir ja so ein Programm, was sich quasi wie so spiralförmig wiederholt. Also man lernt quasi spiralförmig immer wieder ähnliche Sachen. Deswegen ist thematisch, wiederholt sich das eben tatsächlich. Vielleicht bei dir auch beim Yoga, ne? Weiß ich nicht. Aber man kommt doch wieder irgendwie immer wieder an den gleichen Punkten vorbei. Und dann denke ich mir auch manchmal, so habe ich auch so Gedanken, dass ich mir denke, so, oh, die kennen das doch alles schon und das muss doch irgendwie voll langweilig yeah. sein und so. Und natürlich bereite ich trotzdem jede Stunde neu vor und gucke, was ich noch für neue Aspekte reinbringen kann. Und dann merke ich irgendwie, nee, das ist gut. Und es ist auch gut, habe ich festgestellt, Dinge öfters zu hören. Also dieses, man denkt, man wiederholt sich irgendwie, das wissen die doch alle schon. Und merkst du, nee, da hat das noch gar nicht angekommen. Das haben die zwar gehört, aber das ist noch lange nicht oh ja. verankert irgendwie, ne?
Ja, das muss vertiefen.
Und das ist dann irgendwie, finde ich, also mit der Zeit merke ich auch, dass man kriegt dann auch eine Sicherheit irgendwie, ne? Indem, dass man merkt, das ist gut, was du machst, das ist gut, was du gibst. Es hilft den Leuten, die werden besser.
Ja. Ja, man kann eigentlich ja nur unterstützen und genau. irgendwie einen Raum schaffen, in dem sie sich neu kennenlernen genau. oder irgendwie.
Ja.
erfahren oder sowas.
Genau, ne? Man kann es eh nicht für sie machen. Ne? Also machen müssen sie es eh selber. Ja.
Ja, und in der Wiederholung, du hast es ja immer die Vergleichbarkeit. Ne? Letzte Woche konntest du es vielleicht schlechter und diese Woche kannst du es gut oder genau. andersrum. Ja. Also das ist ja in sich schon eine Erfahrung. Ne?
Genau.
Das kannst du nur machen, indem du das Gleiche
ja.
machst. Ja, ne? Und aus dem Laufe des Lebens sozusagen ist ja das Ganze auch nochmal, ne? Wenn wir sagen Perfektion, man ist auf dem Punkt, ne? Man ist irgendwie fit, man ist 100% und man hat vielleicht auch die Möglichkeiten und die Jobs und so weiter. Und das alles wird sich ja auch verändern, ne? Also man mit zunehmendem Alter verändern sich wieder die Herausforderungen von so einem Leben und die Situationen und was die Gesellschaft von einem will und
die technischen Möglichkeiten,
die eigenen Möglichkeiten natürlich ja. auch. Ja, die technischen Möglichkeiten verändern sich auch noch, aber wenn man den Körper sehr stark ja. als Instrument hat,
ja.
ich habe jetzt gestern so ein kleines Schnipsel von Phil Collins, der irgendwie eine Wirbelsäulenverletzung hat und dann nicht mehr, also schon länger her, und nicht mehr Schlagzeug spielen kann. Ne?
Okay.
Und da habe ich auch gedacht, ja, da ist dann was zu Ende gegangen. Ne? Mhm. Und wie glücklich war er, als er das noch alles konnte, ja, wie der Körper dann auch so stark diese Grenze setzt. Ne? Mhm. Aber auf der anderen Seite habe ich ja von Nils Frahm, der hat ja dieses wunderbare Screws-Album gemacht, der Pianist, und der hatte eine Verletzung am Daumen, hat ihn gebrochen und hat den geschient gehabt und hat dann mit 9 Fingern gespielt und hat dann ein Album gemacht, also das wurde auch geschraubt, deswegen Screws, und hat ein tolles Album gemacht, sogar 9 Stücke auch, wie 9 Finger.
Cool.
Und das hat er dann irgendwie kostenlos ins Netz gestellt und hat da die Leute aufgefordert, was Eigenes zu machen damit. Mhm. Entweder Fotos oder Grafik oder Filmchen oder irgendwie so. Also es wurde dann aus diesem sozusagen Fehler oder diesem Hindernis wurde dann wieder was ganz anderes. Ne?
Ja. Ja.
Und nicht nur für sich selber. Also ist echt ein schönes Album.
Cool.
Schon lange her. Aber auch für andere. Ne?
Mhm. Wieder
also andere konnten wieder weiter was damit.
wieder die Begrenzung, ne?
Ja, und auch Ermutigung geben, weil auch Grenzen nicht unbedingt ein Hindernis sein sollen.
Nee, genau. Also die Grenzen ermöglichen ja eben manchmal erst Kreativität.
Ist so.
Weil du musst ja damit umgehen, wie du schon gesagt hast, man muss sich daran reiben und damit arbeiten, ne, mit dieser Grenze.
Genau.
Ja.
Also ist nicht, also das Grenzenlose, was man ja auch vielleicht in der KI irgendwie hat oder mal glaubt zu haben, ist für uns ja irgendwie auch eine Überforderung, ne? Also ich meine, ihr habt Kinder, also da, die müssen ja auch erstmal gucken, wer bin ich hier in diesem Punkt im Universum, ja, in diesem Raumzeitkontinuum und was ist eigentlich mein Beitrag? Und sie haben alle Möglichkeiten durch euch. Aber das ist auch schwierig, glaube ich, ist herausfordernd. Als vielleicht jetzt irgendwie, das habe ich jetzt bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft, waren ja diese Pause, da war ja Shakira irgendwie, hat da getanzt und die hat dann mit so, da waren so Kinder aus Afrika, die da getanzt haben. Und das habe ich hinterher erst gesehen, das sind so Ghetto-Kids, die haben in Uganda irgendwo auf dem Dorf, haben die immer so Choreografien eingeübt und haben das dann online gestellt.
Cool.
Und sind weltberühmt geworden und sind dann von Shakira jetzt gebucht worden, nach Amerika geflogen worden und so weiter. Und das haben die dann natürlich auch im Instagram auch gezelebriert und so. Ich habe noch gedacht, ach, was für eine cheesy Show und so. Aber für die war das Lebensereignis.
Mhm.
Und also die waren so voller Freude und so lebendig, nicht nur in der Show, sondern auch sind die auf ihrem Account da, ne?
Cool.
Und die Begrenzung hat sie überhaupt nicht begrenzt, sozusagen. Mhm. Also hat sie nicht klein gehalten.
Mhm, genau, ja.
Cool.
Ja, tolle Geschichte, ja.
Ich glaube auch, das Leben bringt noch sehr viel. Bei den Grenzen weiß ich auf jeden Fall, dass die Katze lernen muss, nicht auf dem Tisch zu dürfen. Und beim Leben weiß ich, dass ein Leben ohne Jazz auf jeden Fall egal, wie alt man wird oder wie es sich verändert, zwar möglich ist,
aber sinnlos.